Wir sprechen heute über Flugzeuge mit vier bzw. mit mehr Sitzen, ob diese Sinn machen, worauf man beim Kauf achten muss und welche Flieger sich diesbezüglich am besten zum Kauf eignen. Diese und einige Modelle, die wir euch vorstellen wollen, das bespreche ich in der heutigen Folge mit Johann.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Moin Fritz.
Moin Johann, grüß dich. Ganz liebe Grüße nach Stade.
Ja, schöne Grüße in die Lüneburger Heide.
Dankeschön. Wie geht dir das? Du klingst so bassig heute.
Ja, das ist so eine Erkältung, die sich bei uns in der Familie so fortpflanzt. Meine Frau ist schon ganz begeistert, weil wir am Wochenende ja nach Lima Oscar Whisky Whisky fliegen wollen und sie jetzt nicht wirklich heiß drauf ist, das mit einer Erkältung zu machen.
Okay, ich verstehe. Mit dem Privatflieger oder mit der Linie?
Ja, schön wär's, nee, mit der Linie ab Hamburg. Schön in den Herbstferien ab Hamburg fliegen, kommt immer gut.
Macht Spaß, ne? Ist ja auch nicht viel los.
Kannst du so 4 Stunden vorher bei der Safety-Kontrolle sein, damit du überhaupt noch zum Flieger kommst.
Ja, da lohnt es sich eigentlich schon fast, das eigene Flugzeug zu besitzen, oder?
Ja, das macht Sinn. Und wenn man dann noch ein paar mehr Leute mitnehmen kann, mit denen man sich die Kosten teilt, macht das Ganze noch mehr Sinn.
Ja, womit wir eigentlich schon bei unserem Thema wären, ne? Worüber wir beide eigentlich jetzt mal in dieser heutigen Folge ein bisschen sprechen wollen.
Ja, denke ich auch. Das ist ja immer so, wenn man mal den Schein hat, dann fliegt man häufig alleine oder zu zweit, so wie wir beide. Manchmal kann man noch ein paar Leute begeistern, dann ist man mal zu viert oder sowas. Aber wer schon mal einen Urlaub gemacht hat, ist, weiß, dass so eine viersitzige Maschine auch relativ schnell voll ist mit einer Familie plus Gepäck. Und oder man hat sogar mal Freunde, die man mitnehmen möchte, dann sind 4 Sitze dann schon wieder auf einmal doch relativ wenig.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Ja, das stimmt. Ja, und wenn man jetzt so ein bisschen sich das Design von diesen, ich spreche jetzt gleich mal von den 6-sitzigen Flugzeugen, also ich gehe jetzt mal vom 4-Sitzer direkt mal weg und man geht jetzt mal direkt so in die 6-sitzige Liga dann da rein, dann liegt ja eigentlich auch so ein bisschen der Gedanke nahe, dass die Flugzeughersteller ein bisschen bei der Autoindustrie abgeguckt, gelunzt haben. Und das wird, glaube ich, in dem Moment deutlich, wenn man sieht, wie diese Sitzaufteilung ist. Also 2 vorne, dann Reihe 2 nochmal 2 und dann kommen in Reihe 3 auch nochmal 2 Sitze.
Ja, da hast du recht. So wie man es aus einem guten großen Großraumtaxi kennt oder aus einem Van oder so, ist das ja eine ganz gängige Anordnung. Aber wenn ich zum Beispiel an den VW-Bus denke oder sowas, die haben ja auch Sitze, die man drehen kann. Und auch das gibt's bei den Flugzeugherstellern, das sogenannte Club-Seating, also eine Anordnung, wo natürlich Pilot und Co-Pilot weiterhin nach vorne schauen, aber dann im hinteren Teil die Leute, die da sitzen, sich praktisch gegenüber sitzen. Einige Fliegerchen haben sogar noch einen schönen Tisch in der Mitte, wie man es so aus dem Zugabteil kennt. Und das ist natürlich ganz angenehm, weil man dann nette Gespräche führen kann, man kann zusammen was essen, man kann zusammen spielen und man stört eventuell auch den Piloten und den Co-Piloten nicht, die sich dann weiterhin schön aufs Fliegen konzentrieren können. Also eine sehr schöne Anordnung der Sitze, wobei da natürlich auch das Weight and Balance ein großes Thema ist bei der Anzahl von 6 Sitzen. 6 Personen sind nämlich das absolut höchste der Gefühle, was die Weight and Balance bei einer Single-Engine-Piste angeht. Also 8, das wird dann schon echt schwierig.
Ja. Ich spring gerade nochmal zurück zur Autoindustrie, weil wir das ja jetzt gerade angesprochen haben mit den SUVs und den Vans. Wenn man da so ein bisschen auch die Parallele zieht so zwischen den SUVs und so einem richtig komfortablen Van, was du ja auch eben angesprochen hattest, hier so ein schöner VW-Bus, dann ist ja auch meistens in der Autoindustrie auch bei denen bei 6 Sitzen dann irgendwann den Schluss, ne? Weil, wie du gesagt hast, du hast Gepäck natürlich auch noch dabei und bei dem ganzen Platzangebot, was es dann da eben gibt, so mit Tisch in der Mitte, Club-Seating und, da muss ja auch irgendwo noch ein Motor rein, ne? Weil das, sonst klappt's ja auch irgendwie nicht. Ja, und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das gleiche Problem stellt sich natürlich dann auch natürlich bei den Flugzeugherstellern. Und so ein 6-sitziges Flugzeug, welches von vielen von uns statistisch gesehen vielleicht nur mit der halben Anzahl an Passagieren geflogen wird oder vielleicht maximal auch mit 4 Leuten, da ist Platz einfach so ein unbezahlbares Angebot. Und wenn man vielleicht auch nur mal jetzt an den Wochenausflug mit den Kumpels denkt, mit den Mountainbikes, wenn man da einfach den Platz hinten hat, um die Räder da reinzuwerfen, dann ist das einfach Gold wert.
Absolut, weil nicht jeder möchte seine Mountainbikes oder Motorräder ja unter den Tragflächen montieren, wie das zum Beispiel Mike Patey mit seiner neuesten Cup da macht. Kennst du die?
Nee, sagt mir jetzt nichts, aber ich musste jetzt gerade...
Aber den Mike Patey kennst du noch, oder?
Ja, den kenne ich noch, aber ich musste jetzt gerade an Maxim denken.
Das stimmt, Maxim, aber ich glaube nicht, dass der das unter die Tragflächen schnallt.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber das ist ja auch so ein, ich sag mal, Backpacker-Flieger, der Maxim. Ich erinnere mich ja gerne an unser Interview damals zurück mit ihm. Und das war schon ziemlich abenteuerlich, was er da so erzählt hat, wie er da so ins Outback fliegt, sag ich mal.
Das stimmt. Aber er ist, glaube ich, nicht der Einzige, der sowas macht wie Fahrräder mitnehmen. Ne? Es gibt ja auch andere Leute, die wir kennen, die auch gerne mal ein Fahrrad, also diese kleinen klappbaren Fahrräder so hinten ins Flugzeug reinschmeißt.
Absolut. Und wie gesagt, Platz ist dann natürlich Gold wert, weil versuch mal in eine PA28 ein Klapprad in dieses kleine Gepäckfach reinzukriegen. Oder bei einer Cessna.
Ja. Eben. Da hast du natürlich einfach mehr Möglichkeiten mit so einem großen Flugzeug. Und wenn du dir jetzt mal so die gängigen Fachzeitschriften anguckst und da so ein bisschen nach hinten blätterst, wo dann die Verkaufsanzeigen sind, da gibt's dann ja ab und zu mal auch Anzeigen für 6-Sitzer, wobei man sagen muss, die sind eher selten im Vergleich zu einem 4-Sitzer. Aber da ist natürlich die Frage, wo kommen jetzt denn die großen Preisunterschiede bei denen her? Ist das einfach 2 Sitze mehr und ich zahle ungefähr die 2 Sitze oder gibt es da andere Merkmale, die das Flugzeug teuer machen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist, glaube ich, das Alter des Flugzeuges. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ja, absolut. Und vor allen Dingen das Alter und natürlich auch der Zustand des Motors und der Avionik. Das sind natürlich alles Sachen, die da mit reinspielen. Also was für ein Alter hat die Zelle, was für ein Alter hat der Motor, muss der bald überholt werden? Habe ich irgendwie noch so ein altes Avionik-Package mit nur Rundinstrumenten oder gibt es da schon teilweise Glasinstrumente oder habe ich sogar ein G1000 drin? Das macht natürlich schon einen riesen Unterschied aus bei den Preisen.
Absolut, also da bin ich auch ganz bei dir. Das ist auch immer das, was das Flugzeug dann wirklich teurer macht, weil ein Flugzeug altert ja auch ganz anders. Ja, ein 40 Jahre altes Auto wirst du nicht mehr für 120.000 Euro verkauft bekommen.
Außer es ist ein Porsche.
Richtig, genau. Dann bekommst du das für das Geld verkauft. Solltet ihr jetzt aber vielleicht dann da draußen jetzt die Entscheidung getroffen haben, dass ihr sagt, ein 6-sitziges Flugzeug, das, könnte ich mir vorstellen, mir zuzulegen. Dann seid euch aber auch bewusst darüber, dass ihr mindestens 30-40% mehr Flugzeug einkauft, als das ihr bezahlt. Also jetzt nur um Missverständnisse zu vermeiden an der Stelle, wir sprechen über SMP-Flugzeuge, SEP, ne? Also keine MMP-Flugzeuge, denn auch allgemein hält sich da draußen immer noch so das Missverständnis, dass diese Multi-Engine-Flugzeuge auch immer gleich doppelt so teuer sind. Das trifft nicht ganz zu, das ist nicht der Fall. Die werden nämlich im Unterhalt anders gerechnet und die haben andere Wartungskosten. Aber jetzt einfach zu sagen, ich habe jetzt einen zweiten Motor an der anderen Fläche dran hängen und dann kostet mein Flugzeug einfach nur das Doppelte, das wäre ein falscher Fehler. Nee, falscher Fehler darf man ja nicht sagen. Nee, das wäre ein Rechenfehler. So rum, jetzt wird ein Schuh draus.
Das stimmt. Generell kannst du natürlich sagen, dass die größten Faktoren beim Berechnen des Preises für ein sechssitziges Flugzeug einerseits natürlich die Kapazität sind, dann die Geschwindigkeit, die Reichweite und der Komfort. Beim Faktor Geschwindigkeit musst du dann gleich gucken, hat das Flugzeug Einziehfahrwerk oder hat es ein starres Fahrwerk? Beim Bereich Komfort reden wir dann einerseits über die Sitzanordnung, über die wir schon gesprochen haben, oder zum Beispiel auch, ob die Sitzkonfiguration veränderbar ist. Aber auch gerade die Anzahl und Anordnung der Türen macht da teilweise auch schon wieder Unterschiede aus. Wenn wir auf unsere Diskussion mit dem Fahrrad gerade zurückkommen und du hast so eine schöne große Doppeltür an der Seite, da kannst du ordentlich was rein und raus packen.
Ja, das stimmt. Aber auch nochmal, wir sprechen immer noch über ein gebrauchtes Flugzeug. Ne? Also wir sind jetzt noch nicht bei dem Fabrikneuen angekommen, das natürlich mit einer unvorstellbar großartigen Avionik euch vom Hersteller dahingestellt wird. Und nicht zu vergessen, ihr hättet natürlich auch, wenn ihr ein fabrikneues Flugzeug kauft, auch immer noch die Herstellergarantie.
Das stimmt. Aber jetzt haben wir echt sehr, sehr viel darüber gesprochen, worauf man achten sollte oder was so die gängigen Kriterien sind. Wir haben uns ja ein paar Flieger rausgesucht, so die populärsten Single Engines mit 6 Sitzen, die es momentan auf dem Flugzeuggebrauchtmarkt gibt, und die wollen wir euch jetzt mal vorstellen.
Richtig, genau. Und wer dann richtig heiß geworden ist und sagt, ich kaufe mir jetzt ein 6-sitziges Flugzeug, es ist ein ziemlicher Zungenbrecher nach wie vor, ein Flugzeug mit mehr als 4 Sitzen. So, jetzt bin ich es schön elegant umschiffst. Wenn ihr einen seriösen Werftpartner mal braucht, dass ihr sagt, ihr möchtet gerne eine Pre-Buy-Inspection machen, dann möchten wir euch an der Stelle den Malte Höltgen mit seiner Firma Aufwind Aero ans Herz legen. Du, Johann, hast ja mit dem Malte schon mehrere Technikthemen hier im Podcast aufgegriffen und besprochen. Der Malte ist dafür mehr als geeignet, weil dem Malte vertraue ich blind, das muss ich ehrlich sagen. Du wahrscheinlich auch, Johann, oder?
Absolut.
Ja. Den Malte findet ihr in Padborg, in Flensburg und in Rheine-Eschendorf. Da sind die Standorte. Und Malte ist auch fester Bestandteil der Aero-Messe. Also wenn ihr nächstes Jahr auf die Aero nach Friedrichshafen fahrt, dann werdet ihr ihn am Stand vom Aero-Kurier finden. Und dort könnt ihr ihn dann ansprechen für eine Pre-Buy-Inspection. So, dann schießen wir mal los. Johann, was haben wir für Flugzeuge für die Hörerinnen und Hörer ausgegraben?
Ja, als erstes möchte ich euch die Piper PA-32 Cherokee 6, die Saratoga, vorstellen. Die PA-32 ist das Flugzeug, das wohl die interessanteste Metamorphose in ihrer Entstehung durchgemacht hat. Denn das Licht der Welt erblickte sie im Jahr 1965, und über die Jahre wurden aus ihrem Grundmodell verschiedenste Modelle gebaut. So zum Beispiel die Lance, die Saratoga oder die 6X. Das erste Modell, die PA-32 Cherokee 6, war eine verlängerte Version von der damals schon bekannten PA-28, also dem Viersitzer. Die hatte eine große Doppeltür auf der Pilotenseite, also total untypisch für Piper, und ein großes Gepäckfach vorne in der Nase zwischen Cockpit und Motor. Die PA-32 gibt es mit zwei verschiedenen Motorisierungen, einem 260 PS und einem 300 PS starken Motor. Und abgesehen von den unterschiedlichen Motorisierungen unterscheiden sich die Flugzeuge aber eigentlich kaum. Sogar das Startgewicht war das gleiche mit ca. 1542 Kilogramm. Logischerweise war da der 300 PS Motor schneller und benötigte eine geringere Startlaufstrecke als das Schwestermodell. 1975 hat Piper dann das Modell mit einem Einziehfahrwerk vorgestellt, die Lance. Viele Piper-Modelle werden mit dem sogenannten T-Leitwerk gebaut, was sich aber bei diesen Modellen als äußerst problematisch erwies, denn diese Modelle waren sehr anfällig für Startunfälle. Aufgrund des T-Leitwerks und seiner Bauweise war das Flugzeug im Startlauf nämlich ziemlich anfällig und nervös, und deswegen wurde beim Verkauf einer PA-32, also bei der Einweisung, ein besonderes Augenmerk auf gerade diesen Startlauf gelegt, sodass man wirklich diesen gut beherrscht, und danach gab es auch nicht mehr so große Probleme damit, beziehungsweise nicht mehr so viele Unfälle. 1980 hat Piper dann eine PA-32 mit einem verjüngten Flügel vorgestellt und dieses Modell wurde ebenfalls mit Einziehfahrwerk vorgestellt. Es gab auch eine Turbo-Version, allerdings war das nicht ein wirklicher Kassenschlager, daher wurde das Modell auch wieder vom Markt genommen. Eine Besonderheit der PA-32 ist zum Beispiel das bekannte Face-Forward-Seating in der hinteren Kabine und das kann zu einem sogenannten Club-Seating umgebaut werden. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, entweder sitzen alle und gucken in Flugrichtung oder die beiden Sitze hinter Co-Pilot und Pilot können dann praktisch nach hinten gedreht werden. Ganz toll ist natürlich diese große Doppeltür und die ist perfekt zum Laden von größerem Gepäck. Letztendlich muss sich jeder von euch nur noch da draußen selber fragen, möchte ich da ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk oder mit starrem Fahrwerk haben? In der Summe macht das ca. 15 Knoten aus und ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich beim Einziehfahrwerk auch die Wartungskosten. Die Reichweite bei der PA-32 kann sich auch sehen lassen. Geschmeidige 700 nautische Meilen kann sie erreichen bei einer angezeigten Geschwindigkeit von 140 Knoten. Und der eben angesprochene Punkt des Einziehfahrwerks ist dann Premium, bietet aber dementsprechend auch ein bisschen mehr Komfort. Ja, so viel zur Piper. Fritz, du hast aus dem Hause Cessna was rausgesucht.
Ja, ich bin dann mal zur Konkurrenz gegangen. Ich habe mir mal die Cessna 210 Centurion angesehen. Anfang der 60er Jahre war ja Cessna so der absolute Platzhirsch im Bereich der SEP-Flugzeuge. Die Modelle 172 und auch die 182er, das waren ja die Verkaufsschlager, kann man eigentlich sagen, im Hause Cessna. Die gingen einfach weg wie geschnitten Brot. Und Piper und Beach, die waren auch gut dabei, mussten natürlich aufpassen, dass sie da den Anschluss nicht verlieren. Wobei die stärkere Konkurrenz zu Cessna ganz klar die Firma Beach war, mit der guten alten Bonnie, die sie da bauen, gebaut haben und immer noch bauen. Und so wie die sechssitzige Version von Piper war auch die Cessna 210 ein großer Schritt nach vorne mit diesen zwei zusätzlichen Sitzen, die es da gab. Die 210 wurde in den späten 1950er Jahren eigentlich schon als Meilenstein gefeiert, wobei die nach hinten verjüngende Kabine nach hinten durch die dritte Sitzreihe ziemlich eng wird. Das ist ein bisschen schwierig, denn im Gegensatz zu Beechcraft und Piper, die jeweils eine große Tür an der hinteren Seite zum Einsteigen haben, gibt es bei der Cessna 210 und auch bei der 206 lediglich nur vorne zwei Türen. Die Version mit der Druckkabine hat sogar nur eine Tür und ein großer Vorteil, den man bei einem Tiefdecker nicht hat oder wenig diskutieren muss, ist einfach der Punkt bezüglich des Platzes für das Fahrwerk. Und gerade jetzt hier im Schulter- bzw. im Hochdeckerbereich sieht das schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass sich die Firma Cessna da lange, lange viele Gedanken gemacht hat, wo sie das Fahrwerk bei dem Flieger unterbringen sollen. Gerade bezüglich auf die Produktion der Cessna 210 stand eben auch die Firma vor dem großen Problem, dass sie das Fahrwerk platzsparend im Flieger verstauen mussten. Daher hatten sie sich dann dazu entschieden, dass sie die Fahrwerksbeine erheblich länger bauen als zum Beispiel bei der 172er und bei der 182er. Und das Fahrwerk wurde dann dementsprechend zuerst so ein bisschen nach unten weggeklappt und wurde dann hinter dieser dritten Sitzreihe dann endlich in der Zelle an sich verstaut. Sieht auch immer ein bisschen lustig aus, wenn so eine 206 und so eine 210 starten, dann geht das Fahrwerk so klack ein Stück nach hinten und nach unten und dann geht es nach hinten weg. Das sieht immer sehr witzig aus. Von der C210 gibt es viele verschiedene Varianten, aber von 1970 an gab es die populärsten Versionen. Zum einen gab es auch die turbogeladene Version, die T210, und es gibt eine Version mit einer Druckkabine, die P210. Und die P210 ist im Unterhalt natürlich wahnsinnig teuer. Klar, Druckkabine kostet natürlich Geld bei der Wartung. Und die Turbo-Version hingegen erzielt natürlich auf dem Gebrauchtmarkt höhere Preise als die mit der Druckkabine, wobei natürlich die Version mit der Druckkabine logischerweise auch ein turbogeladenes Triebwerk vorne drin hat. Die 210 ist auch in der Luft flott unterwegs. Die Flieger können locker 170 Knoten mit einem 260 PS starken Continental 520 Motor erreichen. Ja, und wenn die auch dann noch gut eingeflogen sind, dann können sie sogar noch ein bisschen flotter werden. Es gab spätere Modelle der Turbo 210, die haben dann annähernd 200 Knoten IAS erreicht. Und mit den Zusatztanks an den Seiten in den darauffolgenden Modellen hat man die Reichweite sogar noch auf 900 nautische Meilen, also nochmal 200 Meilen mehr als hier bei der PH32, hat man das nochmal hochgepumpt. Und die Preise bei der Inspektion beim Kauf des Fliegers ist natürlich absolut unerlässlich und natürlich auch Bestandteil des Fliegers. Diese Pre-Buy-Inspection, die ich eben schon mal angesprochen hatte. Die C210 hat wirklich einen sehr, sehr guten Ruf in Kreisen der Piloten, ganz klar. Sie ist in Bezug auf Werksbesuche teurer. Dafür ist sie aber im Alltag absolut zuverlässig. Sie ist schnell, sie ist ein komfortables Reisemittel, das Platz für vier ausgewachsene Personen bietet. Und die C210 ist in der Anschaffung teurer, ganz klar. Sie kostet mehr als ein durchschnittliches Flugzeug mit vier Sitzen. Aber meiner Meinung nach auch ein wirklich schöner Eyecatcher, die sich absolut ganz locker neben einer gebrauchten SR22 locker sehen lassen kann. Johann.
Da hast du absolut recht. Also Ich finde, das ist ein echt hübsches Fliegerchen. Vor allen Dingen mit dem eingezogenen Fahrwerk sieht die echt hübsch aus.
Ja. Was hast du jetzt im Portfolio? Wo gehen wir hin? In welchen Flugzeughersteller? Zu welchem Fliegerhersteller?
Ja, wir bleiben bei Cessna und wir gucken uns den kleineren Bruder an, den du schon erwähnt hast, die 206.
Na, dann hau mal raus.
Genau. Es ist ja so, dass als Cessna die 182er eingeführt hatte, bekam das Unternehmen relativ schnell Wind davon, dass Kunden noch was Größeres haben wollen, weil wir wollen ja immer was Größeres haben. Und so geschah es dann auch, dass in den frühen 1960er Jahren die 206 eingeführt wurden. Und die verkaufte sich wie geschnitten Brot. Die 206 ist eine Entwicklung aus der 210, die du ja gerade vorgestellt hast, und wurde gebaut bis 1986. Was der ein oder andere vielleicht nicht weiß, ist, dass die 206 eines von drei Flugzeugen aus der Cessna-Produktion sind, welche ab 1998 als neues Modell wieder eingeführt wurden. Die 206 ist also aktuell immer noch in Produktion von Textron. Und es wurden bisher schon mehr als 8500 Flugzeuge gebaut. Weißt du, welches die anderen beiden Fliegerchen sind, die Cessna wieder baut? Wahrscheinlich die 172er, wenn sie die über... Doch, die haben da auch mal Pause gemacht.
Ne? Ja, die 172 wird wieder neu aufgelegt. Ich meine sogar die 182 und es gibt eine neue Version von der Bonnie.
Ja, genau. Die 206 ist eines der vielseitigsten Flugzeuge im SEP-Bereich. Das erklärt auch, warum die so beliebt ist bei Piloten in Alaska und in Kanada. Sie ist ein absolutes Arbeitspferd. Wie die Cherokee 6 von Piper, die ich euch vorhin vorgestellt habe, ist die 206 mit einem starren Fahrwerk. Jetzt nicht unbedingt das Geschwindigkeitswunder, aber sie kann trotzdem 140 Knoten schnell fliegen. Bei einer angegebenen Reichweite von 800 nautischen Meilen. Also schon nicht schlecht, damit kann man auch reisen. Das Handling der 206, naja, da sagen viele Piloten, dass die 206 irgendwo zwischen einer 210er und 182er liegen. Also mehr, dass sie eine größere Version der 182er ist. Die 206 ist natürlich ein bisschen schwerer und die Controls wollen gerade beim Landen harmonisch aufeinander abgestimmt werden. Aber nichtsdestotrotz ist sie ein einfach zu fliegendes Flugzeug, so wie man es von Cessna gewohnt ist. Solltet ihr euch also für eine C206 interessieren oder nach einer Ausschau halten, findet euch direkt damit ab, dass ihr einen erhöhten Preis für dieses beliebte Flugzeug zahlen müsst. Gerade da es so beliebt ist als Arbeitspferd. Aber der Gegenwert an Freude, Zuverlässigkeit, Weight-and-Balance-Möglichkeiten und ihre Reichweite, das ist einfach, da ist das Investment wert.
Absolut. Und weißt du, wo die 2.6 und die 2.10 auch wahnsinnig viel betrieben wird, wo die immer noch ganz viel fliegen?
Ist das nicht so in den Inseln und sowas?
Ja, und in Down Under in Australien.
Ah,
Die
ja.
ist also in Australien ist die total beliebt. Da findest du an jeder Ranch findest du eine 2.6 oder eine 2.10 stehen.
Naja, gut. So ein Hochdecker macht auf der Ranch absolut Sinn, ne? Das kriege ich nicht die ganzen Steine in die Flügel rein und ja, mit ein paar ordentlichen Reifen kann ich mir das gut vorstellen.
Ich glaube, die Flying Doctors haben die sogar in der Flotte offiziell.
Wow.
Ja, weil das so ein tolles Arbeitspferd ist.
Ja, das glaube ich. So, vom Arbeitspferd, da hast du jetzt was ganz anderes.
Da, ja, genau. Wir gehen jetzt nochmal zur Firma Piper zurück. Und zwar möchte ich gerne über die PA-46 Malibu und Mirage sprechen. Das ist auch ein Flugzeug, wenn man mir das schenken würde. Ich würde nicht nein sagen.
Komisch.
Ja, ich weiß. Geschenken, ne? Weiße guckt man nicht in den Mund rein, ne? Also ich würde sie nehmen. Warum gerade Malibu und Mirage? Weil sie beide eine Druckkabine haben und die kommt ja immer dann zum Tragen, wenn man wirklich große Distanzen, also gerade in den USA, überwinden will und muss. Und da macht es einfach Sinn, dass man mit dem Flugzeug hoch hinaussteigt und dann eben seine langen Cross-Countries dann eben angeht. Und die PA-46 hat eine solche Druckkabine und ist wirklich ein faszinierendes Reisegefährt. Sie wurde vorgestellt in den frühen 1980er Jahren und wurde als PA-46 310P Malibu mit einem Continental TSIO 520 BE Motor, der 310 PS unter der Cowling hatte, vorgestellt. 1988 ging Piper dann dazu über, anstatt des Continentals einen Lycoming TIO 540 AE2A mit 350 PS in die Piper einzubauen. Und die ist heute unter dem Namen Malibu Mirage bekannt. Es ist aber eigentlich völlig Bratwurst, welches Flugzeug man sich kauft. Beide sind einfach schnell. Punkt. Ganz kleines Beispiel. Wir sind in einer Höhe von 25.000 Fuß. Da bringt die Malibu eine Reisegeschwindigkeit von 225 Knoten True Airspeed auf den Tacho und bei der Mirage sind es 235 Knoten. Beide Flugzeuge, egal welche Piloten man fragt, die lieben beide Flieger. Es gab noch eine dritte Option, es gab die PA-46 auch mal ohne Druckkabine. Die sollte eigentlich damals in Konkurrenz zu der aufkommenden Cirrus SR22 stehen. Aber die Cirrus erfreut sich eben so großer Beliebtheit als die Matrix von Piper. Und da munkelte man dann aber auch dann irgendwann mal so in Pilotenkreisen, dass die Malibu wahrscheinlich das meist modifizierte Flugzeug schlechthin sein soll. Standardmäßig sind die Flugzeuge mit dem Continental-Motor ausgerüstet, wie bereits gesagt, aber viele Besitzer sind dazu übergegangen, den Motor rauszuwerfen und haben sich eine Pratt & Whitney Turbine einbauen lassen. Und wenn man dann den Erzählungen und den Zahlen, die da so im Internet kursieren, Glauben schenken darf, dann haben sie mehr als 20% der PA-46-Halter auch dazu entschieden, ihrer Malibu ein solches Kraftpaket einbauen zu lassen. Die Vorteile von so einer Turbine, die sind ganz klar. Im Gegensatz zur P210, jetzt springe ich nochmal zu Cessna zurück, die immer noch gebaut wird, ist heute immer noch besser bekannt unter dem Namen M350. Wird jetzt, glaube ich, auch als 360 ausgegeben, ne? Haben wir die nicht auf der Aero gesehen, Johann?
Ja,
War doch so, ne?
genau.
Die M360. Die hat, also die M350 hat umfangreiche Modifikationen erhalten. Und sie hat ein großartiges Glascockpit erhalten. Es gibt auf YouTube, kennst du den Malibu Flyer aus den USA?
Ja, natürlich.
Der hat sich nämlich seine auch schön umbauen lassen und fliegt ja nur noch IFR mit ihr. Das ist, glaube ich, so das perfekte Beispiel. Dieser komplett modifizierte Flieger. Also würde er mir den schenken, ich würde ihn nehmen. Ich muss es an
Ja,
der Nummer sagen.
doch.
Ne?
Also kann man schon machen.
Ne? Sie hat digitalen Autopiloten hat sie natürlich bekommen, ganz klar, braucht man ja auch. Schutzeinrichtungen sind eingebaut worden. Das macht sie alles zu einem super beliebten Flugzeug und die Weight and Balance Performance, und die ist bei Piper generell Bombe, die kann sich auch wirklich mehr als sehen lassen und dadurch ist sie eben auch in der Fliegergemeinde ein absolut beliebtes SEP-Flugzeug.
Zumindest für die, die sich's leisten können.
Richtig.
Weil das ist natürlich, also ich glaube, die Piper ist schon am oberen Ende von den Flugzeugen, die wir da jetzt gerade vorgestellt haben.
Ja, ist sie, ja.
Also, absolut. Also, kennst du eigentlich den Malibu Flyer Podcast?
Du hast mir den empfohlen. Der richtet sich nur an die Piper Malibus, ne?
Genau, also der heißt The Malibu Guru Podcast. Mhm. Kann ich absolut empfehlen. Wird gemacht von einer Flugschule, die sich darauf spezialisiert haben, praktisch den Leuten beim Umstieg auf Malibu zu helfen, beziehungsweise du kannst da dir so Proficiency-Trainings buchen, wo dass du einfach dein Flugzeug kennenlernst, weil wie du es gerade gesagt hast, das sind ja schon echt komplexe Flugzeuge, also selbst die älteren sind schon komplex. Und wenn du dir so eine neue M350 oder sowas holst oder dir eine etwas teurere Avionik da reinbastelst, dann fängt es ja schon wirklich so an. Das ist nicht, wenn man wie bei Cessna mit eine Cessna ist wie die andere Cessna 172, sondern da musst du die Systeme kennen und wissen, was da passiert, wenn du das Knöpfchen drückst, ne?
Ja, das stimmt. Das habe ich jetzt auch wieder festgestellt. Also kennst du eine Cessna, kennst du alle? Aber hier ist das schon HPA, ne? High Performance Aircraft.
Naja, nee, da muss man sich echt auskennen.
Ja, definitiv. Hast du denn noch was im Petto, Johann?
Ja, natürlich dürfen wir das schönste sechssitzige Flugzeug nicht vergessen, und zwar die Beechcraft 36 Bonanza, unsere Bonnie.
Ja.
Wird ja auch vielen deiner fliegenden Kollegen noch bekannt sein, weil viele auf der Conny mal in Goodyear gelernt haben.
Ja.
Damals das schöne Modell, die F33.
Ja.
Jetzt ja durch Cirrus-Modelle ersetzt. Das fand ich echt schade, ehrlich gesagt.
Durch Cirrus und jetzt auch durch Diamond, ne?
Genau, Diamond. Aber ich weiß gar nicht, ob sie in Goodyear auch Diamond haben. Die sind ja hier in Bremen stationiert, ne?
Nicht mehr, die sind jetzt in Rostock. Es gibt ja nicht mehr die Fliegerschule, dieser großen deutschen
Fluggesellschaft. Corona lässt grüßen und da hat man alles zugemacht und jetzt merkt man, dass man doch wieder ein paar Piloten bräuchte, ne?
Richtig. So sieht's aus. Wird auch der Mercedes der Lüfte genannt, wusstest du das?
Der Mercedes der Lüfte? Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
das ist so. Aber erzähl uns doch mal über dieses schöne Flugzeug, was es so kann.
Ja, also eigentlich lässt sich das Ganze unter eine Überschrift packen. Das Flugzeug mit dem charakteristischen Motorsound, den man jemals gehört hat. Das ist tatsächlich so, bei uns gibt es zwei Bonanzas am Platz. Und das ist einfach ein toller Sound, wenn die losgehen, ne? Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stellte die Firma Beechcraft das bekannte V-Modell der 35er Bonanza vor, die sich auch extrem gut verkauft hat. Also für diejenigen, die sich es nicht vorstellen können, die Beechcraft 35er Reihe hatte hinten nicht ein klassisches Kreuzleitwerk, also ein Höhenleitwerk und ein Seitenleitwerk, sondern das Ganze sah aus wie ein V und da war beides integriert. Aufgrund dieser großartigen Verkaufszahlen sah die Firma eine Chance darin, das Modell noch einmal zu überarbeiten. Und das Nachfolgemodell sollte die 33er Debonair werden, die aber auf der Zelle der Beechcraft Baron aus der gleichen Zeit stammte. Die Beechcraft Baron ist ja das zweimotorige Flugzeug aus der Beechcraft-Reihe. Das neue Modell, die A36 Bonanza, war auf Anhieb auch sofort ein absoluter Verkaufsschlager, die bis zur heutigen Zeit auch immer noch gebaut und verkauft wird. Die A36 ist eine langgezogene Version der Debonair, die äußerst komfortabel und die komfortabel ist, und sie hat auch eine große Doppeltür hinten, und das ermöglicht es, viel Gepäck einzupacken. Es ist auch einfach, Passagiere ins Flugzeug reinzukriegen, auch Passagiere, die irgendwelche Handicaps haben. Man kann, wie gesagt, Fahrräder reinpacken, alles gar kein Problem. Das Besondere an der A36 ist die Geräumigkeit eines Zweisitzers und eines zweimotorigen Flugzeuges, sorry, und die Ökonomie einer Single Engine. Die A36 ist mit dem Continental 300 PS Motor von Haus aus ausgestattet. Es gibt aber auch Serienmodelle, die einen 520er oder einen 550er Motorversion haben, und das sind natürlich echte Performance-Biester. Wir sind der Meinung, dass der große Komfort der A36 zum einen großzügigen Platz für das sogenannte Club-Seating liegt, kombiniert mit einem überaus hochmotorisierten, starken Motor, der das Flugzeug zu einem idealen Cross-Country-Flieger macht. Denn das Flugzeug hat eine Reisegeschwindigkeit von annähernd 170 Knoten und kann knapp 700 nautische Meilen bewerkstelligen. Also in Europa kommt ihr damit eigentlich überall hin, und mit 170 Knoten, da ist man dann schnell mal irgendwo an der Côte d'Azur in Frankreich, irgendwo in Dubrovnik und sowas. Und das Ganze natürlich total entspannt, schnell. Ihr habt mit der überhaupt kein Problem, über die Alpen zu kommen. Höhe ist da gar kein Thema. Und die meisten A36 sind natürlich auch von der Avionik her so ausgestattet, dass sie AFA-fähig sind. Daher ist es aber auch gar kein Wunder, dass die Preise für dieses Flugzeug absolut steil gehen. Gerade für gebrauchte A36, aber auch für die frühen Modelle muss man immer noch viel Geld bezahlen. Aber man bekommt dementsprechend auch viel Flugzeug, ne? Eigner haben sich für das Fliegerchen jetzt auch nochmal ein Avionik-Update gegönnt und haben da zum Beispiel ein G1000 einbauen lassen. Und wie gesagt, damit kann man dann auch wirklich mit dem entsprechenden Ratings eigentlich überall hinkommen. Da ist dann echt nur noch das Thema Flight in Known Icing. Das kann sie halt nicht, aber sonst kommt ihr damit überall super hin.
Mega. Schöner Flieger.
Absolut.
Hast du einen Favoriten jetzt aus der Liste?
Absolut. Also für mich ist die Bonanza einfach das Flugzeug. Ja. Ich fand sie schon immer schön. Damals noch als Lufthansa-Ausbilder. Und jetzt finde ich sie immer noch toll. Mein jetziger Fluglehrer fliegt ja auch eine Bonanza, und das ist auch einfach ein schönes Teil, und es macht Spaß, das zu hören, es macht Spaß, damit zu fliegen. Ich finde, das ist mein Favorit. Und bei dir?
Ja, also die Bonnie, das ist auch so meine große heimliche Liebe. Also wenn mir jetzt jemand da draußen eine Bonnie schenken würde, ich würde nicht Nein sagen.
Ich glaube, die Leute haben es verstanden. Du möchtest ein Flugzeug geschenkt bekommen.
Aber die anderen hören sich auch so ziemlich verlockend an. Also auch so eine PA32 finde ich auch spannend. Oder auch die 210, ja, weißt du, von Cessna. Also die Flugzeuge, die wir so vorgestellt haben, die sind alle spannend. Und da hat jedes einzelne seinen Reiz. Und ja, man muss halt einfach nur schauen, wo es hingeht, die Reise. Ne? Also mit einer Bonnie wäre ich dabei.
Richtig. Man muss natürlich auch immer halt darüber nachdenken, passt denn das Flugzeug zu meiner Mission? Und das haben wir ja schon vorhin in der Einleitung gesagt, die meisten von uns fliegen ja echt alleine oder zu zweit, wenn man mal ehrlich ist.
Ja.
Jetzt ist es halt echt, also solche Flieger kommen ja eigentlich nur in Frage, wenn du entweder viel Gepäck mitnehmen möchtest, weil du zum Beispiel beruflich irgendwie, keine Ahnung, was Drohnen-Equipment oder sonst was alles mitnehmen willst oder Filmequipment, da macht es sicherlich Sinn. Mhm. Oder du nutzt den Flieger tatsächlich irgendwie, um mit deiner Truppe durch die Gegend zu fliegen. Ne? Wenn ich an Smudo denke, der da mit seinen Leuten durch die Gegend juckelt, oder du fliegst geschäftlich da mit deinem Vorstand zusammen irgendwo hin, da machen solche Flieger dann irgendwann Sinn.
Ja, das stimmt. Aber der Smudo von den Fanta 4, der hat doch, glaube ich, sogar schon auf MEP umgesattelt für die
Richtig.
Band, oder?
Genau. Ja.
Ja, siehst du? Mit Anti-Eis und allem Komfort und zurück.
Richtig.
Ja.
Aber mehr Sitze sind es auch nicht.
Nee. Es sind ja nur die fantastischen vier, nicht die fantastischen sechs. Aber so eine Bonnie, die fände ich cool. Also so gerade für uns, wenn ich mal so überlege, was wir so nächstes Jahr alles auf dem Zettel haben, an Reisen, da wäre eine Bonnie für uns schon genau richtig.
Absolut.
Das wäre schon echt cool. Ja, wir hoffen, dass euch dieser kleine Ausflug in die Welt der sechssitzigen Flugzeuge ein bisschen...
Jetzt hast du es geschafft.
Ja, ich hab auch extra nochmal tief durchgeatmet und habe ans Streichholzschächtelchen gedacht. Dass er euch gefallen hat. Und ja, wenn ihr noch Ideen, Anreize habt, dann schreibt uns doch gerne. Johann, wie kann man die Privatpiloten-Lounge finden?
Ja, ganz einfach. feedback@privatpilotenlounge.fm. Da kommen alle E-Mails an. Wir lesen alles. Wir beantworten auch, sofern es die Zeit ermöglicht. Ansonsten auch gerne Facebook oder Instagram. Da einfach dann Privatpiloten-Lounge suchen. Und dort könnt ihr uns natürlich auch schreiben.
Ja, und vielleicht mal einen ganz großen Gruß an die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Schweiz und in Österreich, weil so nach den letzten Zahlen und Analysen auf unserem Hoster haben wir mitbekommen, dass wir im deutschsprachigen Ausland sehr stark gehört werden, und dafür möchten wir uns mal an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken.
Genau, Dankeschön.
Vielen Dank. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute. Johann, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Mit dir immer wieder gerne, Fritz.
Ja, demnächst ja noch enger, ne? Wir beide.
Richtig. Willst du das jetzt schon kundtun?
Dazu aber mehr in der nächsten Folge der Privatpiloten-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut. Many happy landings. Passt gut auf euch auf.
Macht's gut. Ciao.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!